Es ist ein glühend heißer Tag. Die Sonne brennt auf der Haut. Ich schmecke Staub im Mund und auch etwas Blut. In den Augen brennt der Staub und er macht es schwer, direkt am Hinterrad zu bleiben. Mein Herz rast. Meine Oberschenkelmuskeln schreien, aufhören! Doch ich bleibe dran an meinem Vordermann und an meinem Erzrivalen. Heute ist endlich der Tag, wo ich ihn schlagen kann. Die dritte und letzte Runde im Mountainbike-Marathon ist eingeläutet. Nein, du bist nicht im falschen Podcast. Alles gut. Herzlich willkommen zum Makler und Vermittler-Podcast und zu einer neuen Folge. Hier, mein Name ist Nikolas Vogt. Ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute, und das deshalb diese Einleitung, geht es um Storytelling. Dafür habe ich mir einen Storyteller, einen hauptberuflichen, eingeladen. Sein Name ist Johann Struck. Und mit ihm möchte ich darüber sprechen, wofür braucht man eigentlich Storytelling? Und wie konnte er schon den berühmten Thriller-Autor Sebastian Fitzek begeistern? Aber jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler-Podcast, lieber Johann.
Lieber Nico, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir fangen mal ganz groß an, Johann. Was ist Storytelling und wofür braucht man das?
Storytelling kann man einfach mit Geschichten erzählen, übersetzen. Ist ja auch irgendwie die Übersetzung. Wofür braucht man das? Naja, eigentlich braucht man das, um zu überleben. Wir erzählen uns den ganzen Tag irgendwelche Geschichten. Ja, was hast du heute gemacht? Zack, erzählt man eine kleine Geschichte. Wo warst du? Wo warst du gestern? Auf was freust du dich? All diese Antworten beantworten wir mit einer Geschichte. Wenn man es ein bisschen weiterdenkt, kann man das im Business-Kontext ganz hervorragend dafür hernehmen, um Verbindung zu schaffen. Wir gehen bestimmt gleich nochmal auf das Thema Emotionen ein. Das ist das Allerliebste. Und genau das schafft Storytelling, Emotionen zu wecken und dadurch Verbindung zu schaffen.
Hast du dafür eine Beispielstory vielleicht so als Einstieg?
Ja, habe ich.
Dann leg mal los.
Die Story von ansteckender Leidenschaft. Ich bin seit meiner Jugend leidenschaftlicher Rennradfahrer. Für mich ist Rennradfahren Geschwindigkeitsrausch bei gleichzeitiger Stille. Ich liebe die Herausforderung, meinen Körper ans Limit zu bringen. Genauso wie du das gerade beschrieben hast. Im Winter 23 fing ich an, Mountainbike zu fahren, weil bei Regen und Schnee leider keiner meiner Freunde Rennrad fuhr. Im Fahrradladen meines Vertrauens wurde ich eingeladen, mit ein paar Leuten Mountainbike zu fahren. Am Parkplatz, dem Treffpunkt zur Tour, packte ich mein 10 Jahre altes Mountainbike aus und merkte, dass ich der Einzige mit eng anliegenden Rennradhosen war. Die anderen dagegen hatten alle hypermoderne, vollgefederte Räder und coole, weite Mountainbike-Kleidung. Ich wurde trotz aller visuellen Unterschiede sehr nett aufgenommen von der Mountainbike-Gemeinschaft und fuhr fortan jeden Sonntag im Winter mit ihnen zusammen durch die Wälder des Voralpenlandes. Ich verbesserte nach und nach meine Ausrüstung und entschied mich im Frühjahr mit ins Trainingslager nach Finale in Italien zu fahren. Der Ort Finale ist das europäische Mountainbike-Mekka, das mir bis dahin völlig unbekannt war. Je näher dieser Termin rückte, desto aufgeregter wurde ich. Ich hatte mir ein neues Fahrrad gekauft und viel Geld in Schutzausrüstung, coole Trikots und coole Hosen investiert. Trotzdem hatte ich meine Zweifel. Werde ich überhaupt im Finale in der Gruppe bestehen können? Jetzt sehe ich so aus wie die anderen, aber kann ich mit denen auf unbekannten Strecken überhaupt fahren? Wäre ich Rennrad gefahren, hätte ich mich wohl gefühlt. Ich bin schon etliche Male im Trainingslager nach Mallorca gefahren. Da weiß ich genau, was ich brauche und wie alles funktioniert. Jetzt mit dem Mountainbike war alles neu. Habe ich die richtigen Schoner gekauft? Wie viele Energieriegel brauche ich? Habe ich die richtigen coolen Trikots? Hält mein Fahrrad? Habe ich meine Federgabel richtig aufgepumpt? Wie gut sind die anderen? Zweifel über Zweifel. Aber bekanntlich entwickelt man sich ja außerhalb der Komfortzone. Und dann ging's los nach Finale. Wir trafen uns um 5 Uhr in der Früh auf einem Park-and-Ride-Parkplatz, packten unsere Sachen ein und fuhren los. Boah, war ich aufgeregt. Mein Herz schlug wie wild und ich fragte mich, ob ich überhaupt mit den anderen 10 erfahrenen Mountainbikern mithalten kann. Fred, der fast jeden Urlaub im Finale verbringt und unser Guide war, nahm mich zur Seite, beruhigte mich und sagte, dass ich das schon richtig gut machen werde. Hat der eine Ahnung, keine Ahnung, ob das wirklich klappte. Im Finale gab es ein Taxiunternehmen, das uns hoch in die Berge fuhr zu einer verlassenen Militärbasis. Ein typischer Lost Place mit eingeworfenen Scheiben und zahlreichen Graffitis. Die italienische Sonne schien mir ins Gesicht und von dort oben konnte ich sogar das Meer sehen. Wir machten ein Gruppenfoto und stürzten uns in den ersten Trail. Die ersten voran, ich hinterher. Es gab Steilkurven, kleine Sprünge und schnelle Geraden. Ich musste mich voll konzentrieren, kam aber ganz gut mit. Nach ein paar Minuten warteten alle aufeinander und es ging in den nächsten Abschnitt. Wir fuhren durch Wälder, sprangen über Bäche und ließen es richtig krachen. Mit jeder Fahrt wurde ich sicherer und schneller. Bei jedem noch so kleinen Huckelchen zog ich das Rad hoch und sprang. Bei jedem Sprung jauchzte ich vor Freude. Juhu! Diese Freude. Mein Bauch wurde immer größer und größer. Ich merkte, dass ich nicht der Schlechteste bin. Im Trail sind Klamotten komplett zweitrangig und ich konnte mich auf mein Fahrrad verlassen. Immer wenn wir kurz warteten und eine kleine Pause einlegten, grinste ich vor Freude. Ich liebte es einfach und ich konnte mich nicht zurückhalten, immer wieder laut Juhu zu schreien und aus dem Trail mit einem fetten Grinsen rauszufahren. Ich war so geflutet von Glückshormonen. Meine Freude sprudelte über und es musste irgendwie raus. Irgendwann sagte Fred, Johann, man hört immer dein Jauchzen, bevor man dich überhaupt sieht. Ich liebe es, wenn du aus dem Trail rauskommst und dann grinst über beide Ohren. Du bist so gut gelaunt, das steckt uns alle an. Toll, dass du mit dabei bist. Ab dem Moment war mir klar, dass ich dazugehöre. Egal wie ich aussehe und wie gut ich fahre. Mir wurde bewusst, dass meine fröhlichen Emotionen übergesprungen sind auf die anderen. Ich hatte sie einfach mitgerissen mit meiner Freude am Radfahren. Und genau das möchte ich meinen Kunden beibringen. Zeigt eure Emotionen, denn die stecken an. Egal wie du aussiehst oder was du hast, Emotionen schaffen Verbindung.
Und jetzt die Unfallversicherung von Biker Protect zu pitchen, macht total mehr Sinn, als das nur nüchtern runterzuschreiben. Also mich hat es jetzt gecatcht. Ich war in den Emotionen voll drin. Ich denke, das ist bei den Zuhörern auch angekommen. Und darum geht's. Ne? Also niemand würde die Urlaubserlebnisse nüchtern als Daten und Fakten runterlesen. Wir sind 300 Kilometer nach Italien gefahren und ein paar mehr. Und dann waren wir in dem 3-Sterne-Hotel und so weiter. Ja, sondern man würde es ja so machen, warum nicht auch im Business-Kontext?
Man könnte auch direkt noch ich habe noch einen fetten Sturz hingelegt in dem Urlaub und bin mit der Tütata ins Krankenhaus gefahren. Da könnte man dann auch direkt noch die Auslandskrankenversicherung pitchen.
Ja, da kannst du dann wieder auf die Versicherung übergehen. Aber genau das ist der Punkt. Also jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt diese Fähigkeit, Emotionen zu wecken über Geschichten, dann als Versicherungsmakler in der Praxis für mich im Business nutzen. Was wären so die üblichen Einsatzorte? Also zum Beispiel nutze ich das auf der Website, um quasi Blogartikel zu schreiben in dem Stil oder wie würde man das in der Praxis einsetzen?
Also wenn man sich für Storytelling entscheidet, dann bin ich mir sicher, wirst du überall es einsetzen. Natürlich auf der Website, du kannst einen Blogartikel schreiben, wobei das muss ich einschränken. Ich habe viele Blogartikel geschrieben, aber lesen tut's halt keiner. Also ich habe dann gesagt, hast du schon mal eine Geschichte gelesen? Ich habe eine neue Geschichte geschrieben. Ja, habe ich gesehen, aber ich hatte gar nicht so viel Lust, das alles durchzulesen. Ich sage, ey, das dauert nur 2-3 Minuten. Hättest du dir ein 2-Minuten Video angeguckt? Haben alle gesagt, ja, natürlich. Also ich würde es tatsächlich auf jeden Fall auch einbinden in ein Video. Geschichten erzählen im Podcast ist natürlich hervorragend, aber vor allem auch im Kundengespräch. Weil im, also im Kundengespräch...
Also du brauchst die Tonation und alles, ne? Also die Stimme muss transportiert ja ganz viel. Und der Text nicht. Der nackte Buchstabe.
Der nackte Buchstabe nicht. Und die Emotionen, die ihr gerade gehört habt im Podcast, die bringe ich halt nur rüber, wenn ich dabei war. Und ich war dabei und ne, ich bin gefahren. Und deshalb ist es nämlich auch, jetzt nochmal als kleiner Hinweis, erzählt eure eigenen Geschichten. Klaut nicht irgendwas von irgendwem, der eine tolle Story erzählt hat, sondern erzählt aus eurem eigenen Leben und geht in die Emotionen voll rein. Ne? So wie ich gerade. Ich bin gerade kurz selbst gefahren im Trail über die kleinen Kicker.
Das heißt, Fazit, das vom Format her lieber Videos, kurze Videos oder eben dann auch Stories für das Kundengespräch, für die Beratung. Ja. Sich aus, das heißt nicht ausdenken, sondern tatsächlich eben lieber überlegen, was habe ich tatsächlich erlebt, weil nur dann kann ich es authentisch auch rüberbringen. Aber wenn ich jetzt als Versicherungsmakler sage, na gut, ich erlebe doch gar nichts, ich sitze den ganzen Tag in meinem Büro vor meinem Rechner und am Telefon, ich erlebe gar keine Abenteuer, was mache ich denn dann?
Tja, vielleicht mit dem Fahrrad nach Finale fahren und Abenteuer erleben.
Muss ich denn selbst der Held sein? Also in so einer Story?
Nee. In dem Fall war ich der Held, weil ich die großen Emotionen, die ich verspürt habe und auch die Message, die ich meinen Kunden beibringen möchte, selber durchlebt habe. Wenn man Storytelling weiterdenkt, dann ist zwar diese Story oder eine Art dieser Story, wie ich sie gerade erzählt habe, gut, um dich einfach mal persönlich vorzustellen, um zu sagen, ey, wie tickst denn du? So, bei mir weiß jetzt jeder, Mountainbike kann er ganz passabel offensichtlich, Rennradfahren ist sein Sport. Das weiß man schon mal. So, jetzt bin ich Storyteller, weiß man schon auch, dass ich nochmal vielleicht Unternehmer bin. So kann man sich ein bisschen die Person vorstellen. Wenn ich jetzt was verkaufen würde, dann wäre es natürlich auch geil, die Erfolgsstories der Kunden zu platzieren, wo ich dann der Mentor bin. Ne? In meinem Fall war jetzt Fred der Mentor. Fred hat gesagt, ey, bist echt ein dufter Typ und diese Emotionen finden wir total geil. Schön, dass du dabei bist. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Versicherungsmakler denke, naja, der könnte halt zum Beispiel die gleiche Geschichte erzählen, wo er aber der Mentor war, ne? Wo er eben diese Police abgeschlossen hat, zum Glück vorher.
Also ich könnte zum Beispiel konkrete Schadensfälle mir überlegen, was ist denn meinen Kunden schon passiert? Und der Kunde ist der Held, weil er eben rechtzeitig für Versicherungsschutz gesorgt hat und ich bin der Mentor, weil bei mir hat das ja besorgt. Aber ich bin gar nicht das Zentrum der Story, sondern das ist der Kunde.
Genau, es kommt halt darauf an, was ich will. So, würde ich mich vorstellen, ist es vielleicht halt ganz gut, einfach mal eine eigene Geschichte zu erzählen. Und will ich beraten, macht es Sinn, eine Kundenstory, wo der Kunde der Held ist, zu erzählen.
Ja, also für die Website als Vorstellungsvideo wäre was Eigenes gut. Ne? Und fürs Kundengespräch, dann könnte ich mir eigentlich pro Sparte jeweils konkrete Storys überlegen, am besten aus real erlebten Erfolgsfällen.
Genau.
Ist das Story-Bauen Talent und kriegt man das angeboren oder ist das Technik? Also gibt es da ein System dahinter, wie man das selber machen kann?
Am Ende ist es wie alles auf dieser Welt Übung. Du brauchst einen Anfang und du brauchst ein Ende. Das unterscheidet zum Beispiel, finde ich, eine Story vom bloßen Dahergerede. Es ist cool, wenn es einen Mentor gibt, nämlich so wie bei mir den Fred. Mhm. Und es ist auch gut, wenn es ein Hindernis gibt, weil ohne Hindernis, das ich überwinde, bei mir waren es eben diese Selbstzweifel. Und wenn der Mentor dabei hilft, diese Selbstzweifel zu überwinden, dann wird eine Story langsam rund. Es gibt die 12 Phasen der Heldenreise. Da ist es nochmal ein bisschen klarer ausformuliert. Da gibt es nochmal ein paar mehr Schritte. Ich finde es wichtig, Anfang, Ende, Mentor und Hindernis. Und dann kannst du schon echt eine coole Story bauen.
Also wenn ich Beispiele suche, dann könnte ich einfach gute, spannende Hollywood-Filme anschauen, oder?
Da kannst du natürlich Hollywood-Filme anschauen. Und das nochmal, wie finde ich denn, wenn ich ein langweiliges Leben habe als Makler und Vermittler und jeden Morgen mit dem Auto in die Arbeit fahre und da nichts passiert und dann wieder mit dem Auto nach Hause fahre und dann schlafen gehe? Ich weiß nicht, ob es da draußen überhaupt solche Leute gibt. Kann ja sein. Aber irgendwo im Leben versteckt gibt es die Stories, die sind da hundertprozentig. Und was man machen kann, ist mal zu überlegen, dass man so eine Zeitreise macht und sagt, was habe ich denn erlebt, als ich in der Grundschule war? So, und auf einmal heißt es nicht mehr, oh, mein langweiliges Leben, sondern ey, Leben als Kind ist immer aufregend. Immer, immer. Da kann man überlegen, ja, was habe ich denn für eine Geschichte in der weiterführenden Schule erlebt? Was habe ich denn früher mal für Hobbys gemacht? So, und so kann man sich auch dem nähern. So habe ich mich dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, genähert. Mir hat meine Frau geholfen. Ich habe gesagt, ey, ich brauche jetzt mal eine eigene Story. Ich komme einfach nicht drauf. Wir haben schon ein paar Sachen geschrieben, aber es war nicht die Story, mit der ich so zufrieden war. Dann hat sie gesagt, ja, Johann, wofür stehst du? Ich sage, ja, ey, wofür stehe ich? Dafür, dass ich mich ständig freue, dass ich ne, so Emotionen habe, dass da was passiert. Und ne, dann sagt sie, ja, wo ist denn das noch passiert? Ne? Und dann sind wir einfach zurückgegangen mit der Leidenschaft bei mir im Radsport. Dann habe ich gesagt, ey, verdammt, beim Mountainbike, da war das krass. Und dann hatten wir die Story, dann hatten wir den Kern und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Und das kannst du also für deine eigene Vorstellung, macht das total Sinn, die Zeitreise durch dein eigenes Leben zu gehen. Und mein, wenn du dann 2000 Mandanten hast, dann gibt es einige Zeitreisen, die du machen kannst, durch deren Leben und dann noch deren Kinder und noch deren Partner. Da gibt es sicherlich einiges an Abenteuern, die schon erlebt wurden, wo die verschiedenen Versicherungssparten Sinn gemacht haben. Und da
du kannst ja sogar im Gespräch genau diese Zeitreise machen und die Kunden ihre eigenen Stories direkt erzählen lassen. Geht ja auch.
Indem du die richtigen Fragen stellst und dann kannst du die Story beim nächsten Mal ausarbeiten für den nächsten Termin.
Nee, den nächsten lässt du wieder seine eigenen Geschichten erzählen. Ja, du brauchst halt so eine Handvoll, brauchst du, damit du weißt, wie es geht, damit du weißt, welche Fragen du stellen kannst. Ja. Aber ja, lass die Kunden ihre eigenen Geschichten erzählen.
Und die richtigen Fragen lerne ich, indem ich verstehe, wie eine gute Story aufgebaut ist?
Ja, und indem du halt einfach ein paar Storys schon mal geschrieben hast. Ne? Also ich merke, wie viel leichter es mir fällt, ja, mit jeder Story, die ich schreibe, das Werkzeug anzuwenden und herzunehmen.
Also weil gelesen und gesehen haben wir alle schon viele Stories. Wie gesagt, in jedem guten Buch und jedem guten Film hast du die Story ja eingearbeitet. Am Anfang ist heile Welt und dann kommt irgendeine Herausforderung für den Helden, ne, und dann fällt er zurück und im Liebesfilm, ne, dann verstreiten sie sich und dann treffen sich wieder und dann ist eitel Sonnenschein oder der Held kehrt zurück mit dem Elixier und wie auch immer. Also ja, gelesen haben wir schon oft, aber das zu transferieren dann in den Business-Alltag, das ist dann das Spannende und das, da hilft so ein Gerüst, glaube ich. Also mir hilft das zumindest. Und dann einfach mal tun, ein paar Storys aufschreiben und üben, üben, üben und dann geht's in den Alltag über. Ja. Aber auf jeden Fall kriegst du halt die Menschen dann mehr in die Emotionen und am Ende, wir glauben ja immer, dass wir im Kopf entscheiden, aber tatsächlich entscheiden wir emotional, auch die Ingenieure. Und deshalb hilft das natürlich, dann mit den Menschen auf emotionaler Ebene zu sprechen. Und da ist Storytelling einfach ein Schlüssel. Ja. Und deshalb stellt sich mir eigentlich die Frage, bist du eigentlich als Storyteller auf die Welt gekommen oder gab es da noch ein Leben vor den Storys beim Johann?
Ja, es gab noch ein Leben vor den Storys.
Und was hat das zu tun mit Fitzek?
Was hat das zu tun mit Fitzek? Wer ist denn überhaupt dieser Fitzek? Sebastian Fitzek ist der erfolgreichste Autor Deutschlands.
Ich habe schon einiges von ihm gelesen.
Ja, perfekt.
Oder gehört.
Absolute Empfehlung, der Augensammler und der Augenjäger. Hast du das schon gelesen?
Den kenne ich nicht, nee.
Ich glaube, der erste ist der Augensammler. Könnt ihr euch denken, worum es geht? Augen sammeln? In Kombination mit Herrn Fitzek, da geht schon ein bisschen was. Und das Buch fängt, die Seitenzahlen gehen rückwärts. Das ist wirklich krass. Mhm. Und dann gibt's den, ich glaube, der Augenjäger ist der zweite, da gehen die Seitenzahlen die dann wieder in die richtige Richtung. Und sowas liebe ich ja.
Okay, das ist cool. Und wie habt ihr euch kennengelernt oder was ist da passiert?
Ich wollte ihn gerne für eine Lesung verpflichten in Rosenheim. Ich hatte einen ganz kleinen, schnuckeligen Buchladen. Ich kann ja mal kurz erklären. Du bist da reingekommen durch eine rote, alte Tür. Wenn du die Türklinke runtergedrückt hast mit einem Knarzen, hast du diesen wunderschönen Buchladen betreten. Auf der rechten Seite gab es einen Ohrensessel mit einer schönen Leselampe. In der Mitte stand ein Tisch. Es gab alte Schubladen, aus denen ich Buchregale gebaut habe. Und es war der kleinste Buchladen von Rosenheim. Der war wirklich nur gut 20 Quadratmeter groß. Und in diesem kleinen, süßen Buchladen, da habe ich Lesungen gemacht, leider nicht besonders erfolgreich. Und dann habe ich überlegt, wer ist denn der erfolgreichste Autor? Was ist denn der größte Name? Habe gegoogelt und bin tatsächlich auf Sebastian Fitzek gestoßen. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, guten Tag, hier ist Johann Struck vom Bücher-Johann. Ich möchte gerne den Herrn Fitzek für eine Lesung haben. Sagt die Frau, das ist sehr nett, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich werde Sie auf die Warteliste schreiben. Wir haben ungefähr 100 Leute auf der Warteliste und Herr Fitzek macht 20 Lesungen im Jahr. Ich denke so, Moment, stopp. Halt, nicht auflegen. Irgendwas muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, warten Sie, darf ich Ihnen ganz kurz was erzählen? Dann habe ich eben erzählt von dem kleinen Buchladen, von dem schnuckeligen, von der Leseecke, von dem Wohnzimmer gleichen Laden, davon, dass wir Bücher mit dem Fahrrad ausfahren. Dann hat sie gesagt, Herr Struck, Sie haben mich überzeugt. Sie haben mich begeistert. Ich lege mal ein gutes Wort beim Herrn Fitzek ein. Tja, good story end. 3-4 Monate später präsentierte ich vor über 500 Leuten im Ballhaus in Rosenheim Sebastian Fitzek.
Die haben dann nicht mehr in den Laden gepasst, die 500,
ne? Die 500 haben nicht mehr in den Laden gepasst und draußen wurden die Leute, die in der Schlange vor der Veranstaltungshalle standen, wurden gefragt, was für ein Rockkonzert denn ist. Und Sebastian Fitzek ist halt echt der Rockstar aus der Literaturszene. Das ist echt unglaublich. Cool. Aber ja, da habe ich halt die Geschichte erzählt, ne? Und habe ihn nach Rosenheim gelotst.
Mit Emotionen begeistert und umgestimmt. Sehr cool. Ja, schönes Beispiel.
Und so ein netter Kerl. Also wenn er diesen Podcast hört, ich glaube nicht. Sebastian, es ist mir immer noch eine Freude, dass wir beide da was zusammen gemacht haben.
Du schickst ihm den Podcast einfach.
Ja, stimmt. Ich schicke ihm einfach. Ja, das ist gut. Dann kann er gar nicht mehr anders.
Ja, genau. Ja, sehr cool. Und hast du Beispiele auch, wo ihr jetzt im Business-Kontext das schon eingesetzt habt, das Storytelling erfolgreich, wo die Kunden gesagt haben, gut, dass wir zusammengearbeitet haben? Also
ja, es war mein allererster Auftrag. Da kriegte ich einen Anruf und der hat gesagt, ja, wir machen digitales Storytelling und ich möchte gerne, dass du, Johann, uns mit analogem Storytelling begleitest. Ich sag, ja, was soll ich denn machen? Was ist deine Vorstellung? Und dann meint er, ja, wir haben einen Messeauftritt in 4 Wochen. Aber so war es halt damals. Und ich möchte gerne, dass mein Messeteam jedem Besucher eine kleine Geschichte erzählt. Kannst du sowas machen? Ja, und dann haben wir unter Hochdruck gemeinsam mit dem Messeteam eine kleine Geschichte geschrieben. Und die kleine Geschichte hatte natürlich Emotionen dabei. Es ging um ein kleines Wunder. Und dieses kleine Wunder wollte ein großes werden, zweifelte aber irgendwann an den Fähigkeiten im Gymnasium. Und da kam dann die Zielgruppe ins Spiel. Wir haben das geschrieben für eine Firma, die Software an weiterführende Schulen verkauft. Und in der Geschichte von dem kleinen Wunder haben wir den größten Schmerz der Zielgruppe mit eingebaut. Lehrer, das haben wir vorher herausgefunden, oder wir haben halt die Lehrer befragt, die in der Zielgruppe sind, und wir haben gefragt, ja, was ist denn das größte Problem? Die haben gesagt, ja, das, was die Lehrer stört, ist, dass die Schüler immer nur schauen, welche Kleidung sie anhaben und welches Handyvideo sie liken. Und das haben wir mit eingebaut, den größten Schmerz des Kunden. Wir haben den eine schöne neue Welt aufgebaut. Und diese Geschichte, die hat dazu geführt, das hat mir der Vertriebler später erzählt, dass 100% der Leute, denen er die Geschichte erzählt hat, ihm seine Kontaktdaten gegeben haben. Und das hat er in 20 Jahren Vertrieb noch nie erlebt.
Was war seine normale Quote? Hat er das auch gesagt?
Er hat gesagt, hey, 50-50, so ungefähr. Ne? Also so ist es. Und wenn er die Geschichte erzählt hat, haben ihm alle die Kontaktdaten gegeben. Und das Unternehmen hat tatsächlich, sie wollten 25 Probetermine vereinbaren und sie haben über 100 vereinbart.
Krass. Also da hat es gewirkt. Als Vertriebler sehe ich dann, kenne ich das ein bisschen, die Gefahr, ne? Du hast eine gute Story und erzählst sie und erzählst sie zum 5. Mal, zum 10. Mal, zum 20. Mal, dann lässt du irgendwas weg, dann wird es immer kürzer und dann wird es nicht mehr wirkungsvoll. Gerade wenn du auf so einer Messe das ständig erzählst, hintereinander und dann nicht Tage dazwischen sind. Hat er da auch was zu berichtet oder hat er das knallhart immer voll durchgezogen?
Naja, wir haben das trainiert vorher. Wir haben genau das trainiert. Ich habe das Team geschult. Weil genau das passiert. Du entwickelst eine geile Story, du schreibst es nieder, du packst da die Emotionen rein und dann mit jedem Erzählen wird es immer weniger. Und dann habe ich drauf aufgepasst, habe ich gesagt, ey, Mischchen, du hast da was vergessen. Na, er hat gesagt, ach ja, Mist, verdammt, ja, okay, nochmal. Und ja, so haben wir die darauf vorbereitet und jeder, das ist halt das Coole beim Geschichten erzählen. Jeder hat seine eigene Story erzählt. Ne? Es ging immer um das kleine Wunder, aber jeder hat natürlich andere Worte verwendet. Einer hat sogar komplett andere Worte verwendet. Da hieß es.
Aber die Story kam noch rüber.
Ja, voll. Und das kleine Wunder hieß der kleine Strolch oder so irgendwie. Und ja, aber so war es. Das ist halt das Schöne beim Geschichten erzählen. Da ist Leben drin. Das verändert sich.
Aber dadurch ist ja ein wichtiger Punkt, dadurch wird es ja authentisch, dass du es in deinen eigenen Worten machst. Also jetzt eine Geschichte aufschreiben und dann ablesen, ist ja weniger clever. Ne?
Nee, das ist todlangweilig.
Ja, also üben, üben, üben. Und jetzt hast du gesagt, wenn ich mich dem nähern möchte, einerseits mach mal diese Zeitreise für mich selber, um dann für mich eine Story zu finden, um eine eigene Vorstellung zu machen. Dann kann man überlegen, was haben Mandanten schon erlebt und die dann als Helden in den Mittelpunkt zu stellen, um eher auf die Risiken aufmerksam zu machen, zum Beispiel als Versicherungsmakler und sagen, wie gut es dann ist, den Versicherungsschutz zu haben. Das würde ich wahrscheinlich auch eher positiver als mit dem Sargdeckel klappern jetzt. Und dann wäre jetzt die Frage, was kann ich jetzt machen alleine, wo hilft jetzt der Profi-Storyteller noch darüber hinaus? Also was ist quasi der Mehrwert, wenn ich mir einen Profi noch mit ins Boot hole gegenüber, ich mache es alleine?
Also ich habe die große Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich fast niemand alleine überhaupt macht. Also sich wirklich hinzusetzen.
Also reine Doing schon mal, ne?
Genau, wirklich das reine Doing. Ich sag mal,
wenn du finanziell verpflichtest jemandem gegenüber, ne, dann kommst du halt ins Handeln. So.
Ja, und es ist so, ich habe vorab, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, habe ich einen Fragebogen. Und diesen Fragebogen, den füllen schon 50% der Leute nicht aus. Obwohl sie mich gebucht haben, obwohl sie dafür Geld zahlen, obwohl sie wissen, wie geil Storytelling ist, machen wir bei 50% der Leute das dann im Workshop als allererstes Mal gemeinsam. Also das Doing ist halt wirklich ein riesen, riesen Thema.
Ist das auch ein Thema, dass denen nichts einfällt, was sie da reinschreiben können oder wirklich nur die Trägheit, ins Handeln zu kommen?
Manche können sich nicht entscheiden. Der eine, okay, das war aber auch wirklich gemein, der hat eine Story, ey, Wahnsinn, in diesem Leben, da passen halt 10 andere Leben rein, das konnte er nicht in Kurzversion hinschreiben. Das kann passieren. Manche Leute sagen, ja, keine Ahnung, was soll ich da schreiben? Ich weiß es nicht. So, und naja, kein Problem, dann machen wir das halt zusammen. Und ja, auch diesen Aufbau Ja, Anfang, Hindernis. Viele Leute wollen irgendwelche Sachen erzählen, aber es gibt gar kein Hindernis. Ne? Was wäre meine Story gewesen ohne die Zweifel? Wenn ich gesagt hätte, ja, ich finde Mountainbike cool und ich kann das auch total gut, ich habe mir alles Zeug gekauft und dann bin ich gesprungen, juhu. Das ist halt langweilig. Genau. Ja. Und wenn du keine Bilder zeichnest, das ist, da achte ich immer ganz explizit drauf, zeichnet Bilder. So, wer von euch draußen weiß noch, wie es an der Militärbasis aussah? Ja, da gab es halt Graffitis und eingeschlagene Scheiben und die Sonne hat gebrannt und der Blick war aufs Meer. Sowas merkt man sich. Und das immer wieder einzubauen, und was mir ganz wichtig ist, und es funktioniert definitiv nicht alleine, ist die Klarheit reinzubringen. Ein Kunde von mir hat gesagt, dass er immer gedrängt wurde, gegen seine eigenen Werte zu verstoßen. Dann habe ich gesagt, ja, aber welche Werte waren denn das? Was hast du gemacht? Ich kam an den Punkt, wo ich dann, also ich kam nicht mehr weiter. Er hat darauf keine Antwort gefunden. Und dann sind 2 Wochen ins Land gegangen und ich teile immer die Workshops auf, dass ein bisschen Zeit dazwischen ist. Und dann habe ich gesagt, ey, ich lasse dich jetzt hier nicht mehr raus. Du musst mir jetzt sagen, wo du gegen deine Werte verschossen hast. Und dann hat er gesagt, ey Johann, ich habe gar nicht gegen meine Werte verstoßen. Ich habe mir 20 Jahre lang die falsche Geschichte erzählt. Er hat gedacht, er hätte gegen die Werte verstoßen, hat er aber nicht. Er wurde da gedrängt, das zu tun, aber er hat es gar nie getan. Er hat immer nach seinen Werten gehandelt. Und diese Klarheit zu bekommen, das schaffst du nicht alleine. Er hat sich 20 Jahre lang die falsche Geschichte erzählt. Und ja, durch unseren Workshop war dann auf einmal Klarheit da. Das funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden ich Geschichten erzählt habe, also vor Publikum auf der Bühne. Diese Erfahrung ist natürlich Gold wert. Wenn ich jetzt jemandem beibringe, wie man Geschichten erzählt, der kann ja auf meinen Erfahrungsschatz von zurückgreifen. Das ist ja bei einem Immobilienmakler auch. Ich kann mir jetzt selber was durchlesen, dann schließe ich irgendwas ab bei Check24 und kann mich dann demnächst ärgern, dass es nicht gut war. Und warum rufe ich einen Makler an? Weil der genau weiß, der hat die Sachen alle durch.
Ja. Also wie immer ist es eine Abkürzung, ne?
Voll. Und vielleicht sogar der einzige Weg. Also bei der einen Geschichte da mit dem Thema Klarheit, da war es der einzige Weg.
Wenn ich meine Leadquote verdoppeln kann damit, wie du vorhin erzählt hast auf der Messe, dann ist das ja auch, hat das auch eine Zukunft, ne?
Was muss ich denn
investieren, um so ein Ergebnis zu haben?
Also, diese Qualität von Story, wie ich sie am Anfang erzählt habe, von meinem Mountainbike-Urlaub, das nenne ich Light Story. Damit beginne ich, weil das ist die Story, die hinter dem Handeln des Unternehmers steht oder bei euch eben hinter dem Handeln des Maklers. Und für diese Light Story berechne ich 1.990 Euro. Dann kann ich euch natürlich beibringen, das ganze Ding zu erzählen, emotional aufgeladen, mit Bildern, die im Kopf entstehen, so dass ich die Emotionen, die ich selber hatte, wirklich auch rüberbringe. Das kostet inklusive dem Erstellen der Light Story 2.990 Euro. Und wenn ihr ein Messepaket buchen wollt, dann beinhaltet das die Light Story, das Training von euch als Inhaber und auch ein weiteres Erstellen einer Story für euer Team, die Schulung eures Teams und ich komme mit auf die Messe. Das heißt, ich schaue, wie funktioniert das direkt live vor Ort. Pass auf, ja, ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich erzähle auch die Geschichte. Ich ziehe dann euer T-Shirt an oder euer Polohemd. Ich erzähle die Geschichte mit. Und da könnt ihr direkt lernen. Wir können alles remote machen, aber dieser Tag auf der Messe, wo ich das dann erzähle und ihr das direkt mit abkupfern könnt, das bringt euch halt nochmal richtig weit nach vorne. Und dafür berechne ich 9.990 Euro.
Und die DKM, das ist unsere große Leitmesse, die ist noch ein paar Monate, die ist im Herbst. Also wer den Johann noch buchen will, muss jetzt schnell sein. Das kann nur einer machen, wenn er vor Ort ist. Cool.
Also,
das sind ja überschaubare Aufwendungen, ne, für den Effekt.
Ja, genau, vor allem für den Effekt. Ne, das ist halt immer das Thema, wie groß ist der Wert. Und dieser Wert ist wirklich, wirklich riesig. Und weil du so ein netter Kerl bist und auch mit so einer schönen Mountainbike-Geschichte angefangen hast.
Das war übrigens Zufall, ne? Ich wollte nur irgendwas einleiten thematisch, ja. Und dann kommst du mir auch mit einer Mountainbike-Geschichte.
Aber wo sind die Emotionen? Naja, die sind halt da, wo die Leidenschaft ist.
Die sind über Mountainbike. Leute, geht Mountainbike.
Ja, geht Mountainbike. Oder Rennradfahren ist viel, viel einfacher.
Ich auch.
Nee, ich möchte euch gerne noch ein Angebot raushauen. Wenn,
gespannt.
Wenn ihr in den nächsten 4 Wochen Kontakt mit mir aufnehmt und eine Zusammenarbeit bucht, dann gebe ich euch 25% auf alles, was da ist.
Außer auf Tiernahrung.
Außer auf Tiernahrung, die verkaufe ich aber auch gar nicht.
Ja. Ja, cool. Vielen Dank. Das ist doch mal geil. Sehr schön. Da freuen sich die Zuhörer hoffentlich. Also ich packe die Kontaktdaten von dir in die Shownotes.
Sehr, sehr gerne.
Was ist dir der liebste Einfallsweg? E-Mail, Telefon? Hast du eine Website, auf die wir verweisen können?
Ja, ihr könnt auf die Website die-story.com verweisen. Da findet ihr meinen Kontakt.
Das ist alles drauf.
Ne? E-Mail johann@die-story.de ist auch alles unten verlinkt. Nicht de, sondern com. die-story.com.
Cool.
Wenn ihr euch fragt,
alles
ja,
klar.
Aber was,
packen wir da rein.
Wenn ihr euch fragt, was passiert dann, ist es tatsächlich so, dass ich die Firma so entwickle mit dem, was die Kunden brauchen. Ganz am Anfang stand eben dieser Messeauftritt. Dann habe ich überlegt, ja, was wäre noch sinnvoll? Sinnvoll wäre eigentlich eine Light Story, die über allen Geschichten steht, die im Unternehmen erzählt werden. Und deshalb beginne ich damit jetzt immer ausschließlich. Und alles, was danach kommt, hey, können wir darüber sprechen. Ich habe einige Kunden, ich habe das Ganze jetzt erst vor ein paar Monaten gestartet, vor einem halben Jahr ungefähr, und entwickle das wirklich mit dem weiter, was der Kunde braucht.
Du sagst, du hast vor wenigen Monaten gestartet, du hast gesagt, du hast hunderte Storys erzählt auf der Bühne. Das war dann in welcher Funktion?
Da war ich als Geschichtenerzähler im Kindergarten unterwegs. Da wollte ich, da wollte ich eigentlich ein Unternehmen drauf aufbauen, weil das Thema Sprachbildung ist in Deutschland wirklich ein großes Problem. Ganz, ganz viele Kinder, die in die Grundschule kommen, können nicht lesen. 80% der Kindern wird nicht mehr vorgelesen zu Hause. Und ja, wenn du aber nicht sprechen kannst, dann kannst du halt auch später selbst nicht lesen. Und da wollte ich eben anknüpfen, weil dafür sind Geschichten erzählen ganz, ganz hervorragend. Du kannst Leute in die andere Welt oder die Kinder in eine andere Welt eintauchen lassen. Du kannst geschlossene Fragen stellen, du kannst offene Fragen stellen, du kannst mit Bewegungen arbeiten. Und das ist wirklich, wirklich fantastisch.
Ist aber schon Champions League, der Storytelling, weil wenn die Kinder, die geben dir direktes Feedback. Wenn das nicht spannend ist, dann sind die auch weg. Ne? Die stehen auf und gehen.
Genau. Das ist nicht ein Erwachsener, der schaltet irgendwann ab, der guckt dann gelangweilt aufs Handy. Ja. Ey, die gehen einfach. Die sind weg. Ja. Also, das war eine harte Schule. Es hat leider nicht geklappt, weil einfach in diesem Bildungsbereich, gerade in der frühkindlichen Bildung, viel, viel, viel zu wenig Geld ist. Jeder, der Kinder hat, weiß ja, dass da zu wenig Geld investiert wird. Und ja, dann habe ich mich tatsächlich umorientiert und mich jetzt auf Unternehmer spezialisiert. Ich bin selber Unternehmer, den einen Buchladen habe ich noch. Ich hatte mal 3 zu Hochzeiten. Corona hat da ein bisschen was verändert im Einzelhandel. Und den einen Buchladen, den habe ich noch. Konzentriere mich aber jetzt auf Storytelling.
Da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei.
Ja, danke schön.
Ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke, auch für die guten Tipps, um einfach mal selber auszuprobieren, einfach mal machen. Ne? Und wer Unterstützung will, guck mal in die Shownotes rein, ruf den Johann an. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank dir, Johann.
Ja, sehr gerne.
Für die Zeit und euch, liebe Hörer, wenn euch das bis hierher gefallen hat, dann freuen sich der Thorsten und ich auch immer ganz arg über euer Feedback. Übrigens haben auch wir neue Rezensionen bei Apple Podcast bekommen. Ich habe ja gesagt, ich lese die immer gerne hier auch vor. Ehre wem Ehre gebührt. Vielen Dank, Christian Schwalb, für deine Rezension zu unserer Folge 228, also 228. Makler werden ist nicht schwer, Makler sein dagegen, Fragezeichen. Hast du geschrieben, sehr guter Gedankenanstoß. Danke für die reflektierte Bewertung des Themas. Echt empfehlenswert, diese Folge. Das freut mich sehr zu lesen. Und auch Hans.i hat geschrieben, ein Podcast, der jeder hören sollte, der im Vertrieb von Versicherungen und Finanzdienstleistungen arbeitet. Vielen Dank auch dir, Hans, und jeder andere, die uns eine Rezension schreibt, sind wir sehr dankbar. oder gerne auch 5 Sternchen bei Spotify anklicken. Und dann sag auch ich von meiner Seite aus tschüss für heute und bis bald in der nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.